Hurra, hurra! Ein Design-Podcast der Burg. Ich sag jetzt Hallo. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist eine neue Folge des Hurra, hurra Podcasts, dem Design- und Design Education Podcast der Burg Giebichtenstein Kunsthochschule Halle. Hier geht es um Fragen des Designs, aber eben auch oft um Fragen, wie machen wir denn das eigentlich, das Design lernen und das Design lehren? Und jetzt habe ich vergessen, ob ich schon gesagt habe, mein Name ist Christian Zöllner, ich bin hier Professor im Design und das ist eine neue Folge. Und zu Gast ist Marthe Henschel und Marthe Henschel ist mir live zugeschaltet aus Berlin. Hallo Marthe.
Hallo Christian, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Wir sind unglaublich passioniert, aber dabei sehr schlecht vorbereitet. Das ist ziemlich genau mein Motto für vieles in meinem Leben. Hat aber nichts, anders als in der Lehre oder vielleicht dann doch ganz oft. Marthe, ich stell dich mal kurz den Zuhörenden vor, damit wir ungefähr wissen, alle auf demselben Stand sind. Und du korrigierst mich einfach, wenn es Mist ist, okay? Also, Marthe, du hast 2009 Commonworks gegründet. Dann hast du 2021 den Berlin Fashion Hub mitgegründet. Dann hast du, jetzt geht es hier durcheinander, mein Zettel, du hast aber auch die Sourcebook GmbH gegründet und da mit sketch.co so Lieferkettenmanagement für so nachhaltige Klamotten aufgebaut, richtig?
Das war aber vorher, bis 2015 habe ich das
gegründet. Das ist eine 15, das war falsch, das ist eine 25, genau. Weil das wäre ja Quatsch, weil du bist nämlich seit 2022 Professorin für Sustainable Fashion Design im Creative Business Department an der, festhalten, Hochschule für Management und Recht.
Falsch, an der BSP Business und Law School Berlin. Aber sonst.
Na, da steht drunter Hochschule für Management und Recht.
Das stimmt, aber es gibt noch eine Hochschule für Management und Recht. Deswegen ist das der Untertitel. Und damit die Zuhörenden, die dann fleißig hier ihre Hausaufgaben machen und das natürlich alles sofort liken und followen, damit ich da meine Schuldigkeit getan habe, ergänze ich das nochmal.
BSP. Wir packen das ja alles in die Shownotes rein. Da kann man keine Fehler machen. Mhm. Und das heißt, du bist im Fashion-Business aktiv. Du bist, und jetzt wird's lustig, du hast auf LinkedIn 1 Milliarde Follower. Ich bin ganz überrascht gewesen, als ich das gestern gesehen habe. Und da steht, du bist Serial Entrepreneur, Ideational Leader und Sustainability Expert.
Würdest du das hat sich jemand für mich ausgedacht. Ah. Weil das bedeutet, ich bin alles und nichts. Ich lege mich nicht fest, weil ich kann immer schlecht Nein sagen. Und für den Fall, dass ich aus Versehen noch was ganz interessant finde, was leider öfter vorkommt, als es mir lieb ist, kann ich dann da eine Expertise vortäuschen.
Hervorragend. Und hier ist schon der erste Pro-Tipp für alle jungen Zuhörenden. Unglaublich lange Biografien mit unglaublich vielen klugen Titeln, in die alles reinpassen, damit man das dann am Ende auch einfach ganz profund so formulieren kann, dass man das auch ist.
Genau, und dann aber immer nur sich mit dem nötigen Zusatz vorstellen, der für das jeweilige Projekt oder das jeweilige Gegenüber passend ist. Da kann man dann genau die Profession aus dem Hut zaubern, die man da gerade gebrauchen kann.
Welche würdest du denn heute hier aus dem Hut zaubern?
Na, weil wir über Design und Lehre sprechen, würde ich hier meine Rolle als Professorin für nachhaltige Mode in den Vordergrund stellen. Aber das ist ja nur so für Menschen, die sich nicht vorstellen können, dass man so viele Rollen miteinander vereinbaren kann, kompliziert. Ich selber finde das überhaupt nicht kompliziert, weil die alle ganz viel miteinander zu tun haben, die Sachen. Und ich in der glücklichen, sehr privilegierten Lage bin, meine Praxis und meine Lehre und meine Forschung miteinander ins Gespräch bringen zu dürfen. Und glaube, dass die Studierenden, die können das gerne hier kommentieren, wenn das nicht so ist, von den Ressourcen aus der praktischen Arbeit sehr profitieren und vice versa auch die guten Ideen, die die Studierenden im Rahmen ihres Studiums so hervorbringen, haben dann auch da die Chance, wirklich in die Welt zu kommen und da zu skalieren, weil die Modewirtschaft ist wirklich sehr messy. Man sagt ja, das ist die drittgrößte Konsumgüterindustrie der Welt und die zweitschmutzigste. Also da gibt es wirklich jede Menge zu tun. Und es wäre wirklich sehr schade, wenn diese ganzen guten Konzepte und Pläne in der Versenkung verschwinden, weil es keine Foren und Räume und Programme gibt, wie die in die Welt kommen können.
Da reden wir gleich drüber.
Ja.
Eine Frage vorher, weil ich ja so total unvorbereitet bin. Hast du Design studiert?
Ja, genau. Sehr also ich gut. bin gelernte Herrenmaßschneiderin, habe am Theater gelernt und habe dann Modedesign studiert und bin Diplom-Modedesignerin. Für die aufmerksamen Zuschauer, das war der Abschluss, den man noch im letzten Jahrtausend in Angriff genommen hat vor der Bologna-Reform, was jetzt einem Master entspricht.
Wo hast du das gelernt, studiert?
An der HTW Berlin.
Alles klar. Okay, dann wissen wir jetzt eigentlich alles über dich, was als Hintergrundinformation wichtig ist. Und jetzt kommt schon meine allererste Frage. Du bist, oder warum wir eigentlich miteinander sprechen, vielleicht müssen wir das auch nochmal so ein bisschen reinholen. Also wir kennen uns aus über Umwege, wir sehen uns relativ selten, freuen uns aber immer, wenn wir uns sehen. Und als ich dann mitbekommen habe, dass du jetzt auch Professorin bist, habe ich mich zusätzlich noch unglaublich gefreut, weil ich ja weiß, dass viele Hüte dir stehen und dass das ein wichtiger Ort ist, wo ganz viele Themen und Positionen und Werte vermittelt werden können an die jüngere, also man sieht das jetzt nicht die Airquotes, die ich mache, an die jüngere Generation, aber eben an die Menschen, die was lernen wollen. Und da ist vielleicht meine erste Frage an dich. Was ist das denn deiner Meinung nach Sustainable Fashion Design? Also ich weiß, was Fashion Design ist, ich weiß, was Sustainable oder Nachhaltigkeit bedeutet, aber was ist es denn in deinem oder eurem Kontext und wie würdest du das beschreiben?
Um das hier noch ein bisschen komplizierter zu machen, heißt der Studiengang Sustainable Fashion Design and Management. Also der hat den längsten Titel überhaupt und versucht in diese sehr kurzen 6 Semester, also der ist auch noch wirklich ein knackiger Bachelor, relativ viel reinzupacken, was aber auch bedeutet, der lässt auch einiges weg. Und der Grund, warum ich es irresistible fand, dann auch noch zu meinen 2 anderen Jobs auch noch Professorin zu werden und diesen Studiengang mit zu gestalten, war, dass mir aufgefallen ist, dass die Kompetenzprofile, die wir so in der klassischen Modedesign-Ausbildung ausbilden, dass die dazu führen, und ich habe selbst die Erfahrung gemacht, als ich meinen Abschluss hatte, dass es dafür kaum noch Jobs gibt. Also die können wahnsinnig tolle Sachen und das Studium macht wahnsinnig viel Spaß. Also es ist wirklich herrlich, man fängt an mit Zeichnen und kann in einer unglaublich großen Freiheit mit Zugriff auf alle Materialien der Welt und alle Prozesse der Welt und alle Verfahren und alle Sprachen und alle Ästhetiken und alle Methoden und Theorien unglaublich viel gestalten, was man entweder tragen muss, was aber auch nicht unbedingt tragbar sein muss. Was ganz Tolles im Studium, aber ziemlich weit davon entfernt ist, wie Modedesigner in Unternehmen eigentlich arbeiten. Und es wird noch relevanter, wenn wir, da sprechen wir vielleicht auch noch darüber, wenn tatsächlich AI sehr repetitive Aufgaben im Designalltag ersetzt oder diese Rollen effizienter macht. Und zum anderen fehlen da ganz viele Kompetenzen, die Gestalter eigentlich heute brauchen. Davon bin ich überzeugt und das sehe ich eben auch in unserer Arbeit in dem Fashion Hub, wo wir so ein Incubator sind für Impact-Startups, die eben nicht nur Modemarken sind, sondern auch alles Mögliche andere an Innovationen entlang der textilen Wertschöpfungskette hervorbringen, nämlich sowas wie neue Färbeverfahren oder neue Fasern oder neue Verarbeitungstechniken oder. Und was es eigentlich braucht, sind Gestalter, die nicht nur Produkte gestalten können. Und im Modedesign ist es, wer ist eigentlich mein Kunde? Was hat der so für Körperform? Wo wohnt der so? Ist es heiß oder kalt? Ich reduziere jetzt mal ganz stark die Komplexität. In welchem Markt wird es verkauft, wenn es ein kommerzieller Ansatz ist, wenn nicht, welche Materialien, welche Silhouetten, welche Trageanlässe und so weiter stelle ich mir da eigentlich vor. Dann habe ich ein Produkt für einen Anlass, für eine Zielgruppe oder auch nicht und finde meinen Käufer oder auch nicht. Was es aber braucht, sind eigentlich Gestalter, die neue Geschäftsmodelle gestalten können, weil die Geschäftsmodelle, die wir so haben in der Mode, die sind erstens sehr prekär, also der konventionelle Modemarkt, der ist sehr stark in Bedrängnis und Alternativen sind zwar irgendwie schon ausgedacht, aber gibt es irgendwie noch nicht so richtig gut nach meiner Einschätzung. Das heißt, es braucht an irgendeiner Stelle die das auch denken. Und das sind nicht unbedingt die Betriebswirtschaftler, die sich das ausdenken, sondern da braucht man echt viel Kreativität. Und da können so die klassischen Kreativitätstechniken, die man auch im Modedesign lernt, echt richtig gut helfen. Das Zweite ist, es braucht ganz viel technisches und Verfahrenswissen. Und da kommen wir jetzt zur Nachhaltigkeit. Ich muss unglaublich viel, viel mehr wissen, um nachhaltige Lieferketten zu gestalten. Also was machen eigentlich Materialien ungesund, unproblematisch? Was machen eigentlich Produktionen so unnachhaltig und exploitative, also ausbeutend? Was muss ich eigentlich... Wie kann das eigentlich gehen? Und ich brauche unfassbar viel Wissen und muss ganz viele Kontakte haben, muss eigentlich in der Lage sein, da überall im Kontakt zu sein und diese ganzen Dinge abzuverfolgen. Das heißt, ich brauche Gestalter, die Verfahren, Systeme, Lieferketten gestalten. Da brauche ich unter anderem Kreativität, aber auch ganz viel Kommunikations-
und Durchsetzungsvermögen, oder?
Durchsetzungsvermögen. Ich muss wahnsinnig gut verhandeln können und von meinen Ideen überzeugen können. Und die wenigsten, denen ich da gegenüberstehe, die klatschen Beifall, weil das ist mehr Aufwand, kostet mehr Geld, dauert länger unter Umständen. So, das heißt, ich brauche Gestalter, ich brauche Kreative, die über das Produkt hinaus Geschäftsmodelle, Organisationen, Systeme, Verfahren, Lieferketten und so weiter gestalten können. Und das hat mir gefehlt und deswegen mache ich das, was ich mache. Das ist die lange Antwort auf deine
Frage. Eine unglaublich tolle lange Antwort. Ich habe mir so ein paar Sachen rausgeschrieben. Du hast am Anfang gesagt, weiß ich nicht mehr, aber ich habe mir die Frage gestellt, wie arbeiten denn Modedesignerinnen und Designer in Unternehmen? Du hast gerade dieses Beispiel gebracht, es gibt den Anlass und die Kleidung und in welchem Markt wird das verkauft. Ist das wirklich so oder ist das eher nur eine Übung in der Uni? So, aber okay, cool.
Super gute Frage. So war das nämlich früher, als wir noch ausgebildet wurden. Also du bist ja in einer anderen Disziplin ausgebildet worden. Aber früher gab es den Designer, der stand oben auf der Pyramide. Der hat seine Inspiration aus dem Universum oder woher auch immer bekommen. Und dann hat er was gestaltet. Und dann gab es so eine Armee von Erfüllungsgehilfen, die das dann irgendwie in die Tat umgesetzt haben. Und dann hat man zweimal im Jahr einen Präsentkorb von seinen italienischen Stoffhändlern bekommen und hat sich dann über Weihnachten mit Champagner und Oliven vollgefressen. Also die Zeiten sind vorbei, weil also insbesondere wenn man den Anspruch hat, ein nachhaltiges Produkt zu gestalten, und da ist natürlich irgendwie Produkt nur eine Materialisierung von einem Konzept, einem System, einem Geschäftsmodell etc. Und das versuche ich sehr stark zu vermitteln, dass im Design sind 80% des künftigen Produkt-Umweltfußabdrucks eingeschrieben. Das heißt, der Designer hat ganz elementar die Verantwortung für alle Schritte, die nach ihm folgen, die zum Inverkehrbringen des Produktes führen, aber auch zur Nutzung und zur Nachnutzung. Also was passiert danach? Landet es auf einer Müllkippe und wird dann Mikroplastik oder wird da irgendwas anderes richtig Gutes noch draus, nämlich Nährstoff oder was auch immer. Mhm. Das heißt, diese unschöne Verantwortung, die heute den Designern auf die Schulter gelegt wird, verändert zwingend auch, wie gestaltet wird. Und das bedeutet eben nicht, dass Designer so ausgebildet werden sollten, dass sie oben auf der Pyramide sitzen und gibt es ganz viele Erfüllungsgehilfen, die dann dafür verantwortlich sind, das richtige Material und den richtigen Knopf und den richtigen Hersteller und das richtige Verpackungsmaterial zu finden, sondern sie sind unmittelbar dafür verantwortlich, das alles so zu organisieren, dass es idealerweise net zero oder in einer wunderbaren Welt netto positiv auf diese Welt wirkt, was in der Mode sehr, sehr, sehr schwierig ist. Da braucht es ganz viel dazu. Und das muss man Gestaltern vermitteln. Das heißt, anders als dieser geniale Kreateur auf der Spitze der Pyramide, sitzt er eigentlich ganz unten und gestaltet auf einen Prozess oder auf ein Material. Zum Beispiel, wenn ich ohne Wasserverschmutzung gestalten will und die Modewirtschaft ist für 20% der Süßwasserverschmutzung verantwortlich, allein also ein Fünftel. Und Süßwasser oder Frischwasser ist eine der bedrohtesten natürlichen Ressourcen auf diesem Planeten. Also es ist schon wirklich eine große Verantwortung, die unsere Branche da hat. Dann muss ich einen Prozess gestalten, der hat Materialien, der hat Lieferwege, der hat verschiedene Transfers, der hat Transport, der hat Nutzung, nämlich wasche ich das bei Handwäsche kalt oder bei 100 Grad und schleudere das Highspeed und so weiter, nur um einige zu nennen. Also sehr komplex und am Ende führt es dazu, dass es ganz, ganz, ganz viele Begrenzungen gibt, die man früher als Einschränkungen der Kreativität missverstanden hat, die aber heute eigentlich ein ganz wichtiges Rüstzeug und Designstrategien sind, die man den Studierenden vermitteln kann. Das heißt sowas wie Design for Zero Waste, Design for Recyclability, Design for Carbon Neutrality oder so Designstrategien, die kann man alle miteinander kombinieren, idealerweise. Aber die sind in der Kombination sehr schwer zu erreichen. Deswegen machen wir so Übungen und Wenden, exerzieren diese Designstrategien durch, die sich alle gleichermaßen dadurch auszeichnen, dass sie die gestalterische Freiheit und Vielfalt sehr stark eingrenzen. Und es gibt einen bestimmten Typus Gestalter, die das total spannend finden, die ihre Ärmel hochkrempeln und das eine interessante Challenge finden, die sich so ein bisschen hinter den sozusagen die Nutzungsperspektive und auch hinter den Nutzer stellen. Das ist eher so eine bisschen, kommt so ein bisschen auch aus so einer Handwerkstradition, was die Idee von guter Gestaltung ist. Das läuft dem aber zuwider, wie auch für viele Dekaden Designer eigentlich ausgebildet sind, dass die in einem krassen Wettbewerb stehen und es braucht eigentlich den ikonischen, genialen Designer-Typus, der sich mit seiner Dominanz und seiner erkennbaren Designsprache von seinen Gegenspielern, die alle das Gleiche anstreben, abhebt.
Wenn ich jetzt aber frage, wenn kein dieser Autoren, Superdesigner, Designerin da on top steht auf dieser Pyramide und wir jetzt alle in die Middle- und Ground-Layers gehen, wer sitzt denn dann on top und gibt es dann überhaupt noch so eine Top?
Genau, dann gibt es nämlich keinen Top. Dann gibt es möglicherweise Kollektive und zwar nicht Kollektive nur aus Designern, sondern auch Kollektive aus allen anderen Gewerken, die einen da noch reinmischen. Das heißt, wir haben hier idealerweise wenig Ego-Show und viel Kooperation. Das heißt auch ein Rebranding von Disziplinen und Gewerken, die vorher nicht so oft gesehen wurden. Zum Beispiel eben den Hersteller oder den Zuschneider oder den Logistik, der Knopfvertreter und so weiter. Alle die sind unmittelbar notwendig, um ein erfolgreiches Produkt zu machen, was Teil einer sehr gesunden Lieferkette ist, in der alle gleichermaßen davon profitieren, dass es dieses Produkt gibt. Und das ist, glaube ich, eine Einladung zu einem Neubranding der Designerpersönlichkeit.
Und wie machst du das, dass du das den jungen Menschen vermittelst? Also wie lernen die das bei dir? Hast du dann, also weil das ist ja dann alles eine neue Sache. Du hast ja bist ja selber durch eine andere Ausbildung, durch ein anderes Studium gegangen und bist jetzt in einer neuen Welt mit neuen Anforderungen. Wie baust du das didaktisch auf, dass das nicht belehrend ist, sondern dass es empowernd ist?
Ja, durch ganz viel Kooperation und in Kontakt bringen von solchen Leuten, die das anders machen. Ehrlicherweise, das kann man ja gar nicht lehren, sondern das muss als erstrebenswert, interessant für die eigene Karriere erfahren werden. Das heißt, ich lade ganz viele Leute ein, die spannend, nicht nur spannende Produkte machen, sondern die auch anders arbeiten, im Kollektiv arbeiten. Zum Beispiel, wir sind selber beim Berlin Fashion Hub eine Genossenschaft, was in dieser Branche und in Deutschland so ein bisschen nach Kommunismus klingt, es aber gar nicht ist. Das bedeutet einfach nur, jeder unabhängig von den eingebrachten Ressourcen hat den gleichen Zell, nämlich genau eine Stimme. Was ein ganz einfaches Mittel ist, um diese Teilhabe am Prozess zu gewährleisten. Also das muss man sich nicht ausdenken. Da gibt es ganz tolle Beispiele. Und die Beispiele, wenn die nicht in der Mode zu finden sind, dann muss man sich ein bisschen weiter umgucken. Also dann gibt es sie vielleicht in anderen Regionen. Deswegen mache ich ganz viel internationale Kooperation. Dann gibt es sie vielleicht in anderen Disziplinen. Deswegen laden wir uns auch Leute ein, die irgendwo anders aus Interior, technische Textilien oder Automotive kommen. Und wir gucken uns verschiedene Stufen der Wertschöpfungskette an. Also ich lade auch Leute aus dem Maschinenbau ein, die super spannende neue Impulse für textile Verfahren liefern. Und mache ehrlich gesagt alles, was ich in meiner Ausbildung so ein bisschen vermisst habe und Zugang und Netzwerk, das ich eben nicht hatte, weil ich hatte wirklich, obwohl ich schon eine Lehre gemacht habe, keine Ahnung, was für eine Art Job ich da eigentlich jetzt machen soll.
Aber das ist aber, glaube ich, auch normal, weil, also ich sage das immer den Studierenden hier, selbst die Idee, die ihr jetzt habt, was der Job ist, ist er nach dem Studium nicht mehr. Also er verändert sich ja in dieser Rasanz danach, dass du quasi, hast dich eigentlich für was eingeschrieben, was es am Ende schon nicht mehr gibt.
Und das ist ja, wird ja noch akuter, weil egal wie zeitgemäß wir jetzt ausbilden, das, was wir uns als Veteranen überhaupt vorstellen können, wie der Job möglicherweise in der näheren Zukunft aussieht, so sieht er sehr unwahrscheinlich dann in der Realität, die Absolventen, AbsolventInnen erfahren, erleben. Also das heißt, da sprechen wir vielleicht auch nochmal drüber, wie man sowas vermittelt und was für didaktische Methoden man da anwenden kann. Aber meine Idee ist ein bisschen Konfrontationstherapie, möglichst viel in Kontakt kommen mit unterschiedlichen Konzepten, die durchaus zum Teil sehr kommerziell und konventionell sind, aber irgendwas anderes machen und irgendwie erfolgreich sind oder auch von ihren Fehlern, Scheitern, Lernen erzählen. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Da hat man ein Potpourri an Möglichkeiten.
Hast du ein Beispiel?
Da bin ich sehr schlecht vorbereitet. Ah, ich habe ein gutes Beispiel. Eine tolle Gründerin, Alicia Linz, an der Stelle, Grüße gehen raus, von Lokales Leder, ist eine ganz tolle Gründerin, die hat Modedesign und Modemarketing studiert, weil sie dachte, auch nach dem Designstudium, jetzt brauche ich echt hier nochmal ein bisschen Business- und Vermarktungswissen. Und ist dann über ein Problem gestolpert, was ein ganz toller Ansatz ist und auch sozusagen eine Methode oder ein Vorgehen, womit ich oft arbeite. Lass mal die Studierenden über Probleme stolpern und versuchen, daran rumzuknuspern und das Produkt, also ich will jetzt nicht Design Thinking als unbedingte Methode hier vorführen, aber es ist zumindest ein Ansatz, nehmen sehr lange am Problem verstehen Leib und das Produkt ist ein notwendiges Resultat oder eins der Resultate, die da rauskommen können. Und das kann dann ein Modeprodukt sein oder ein Service oder eine neue Kundeninteraktion oder wie auch immer, um dieses Problem zu lösen. Um wieder bei Alicia Linz zu bleiben, die hat dann mal mit einem Jäger gesprochen, der erzählt hat, dass pro Jahr in Deutschland 1,2 Millionen Wildtiere geschossen werden und die heute werden, mit denen wird nichts gemacht. Das ist eine Ressource, die wird nicht genutzt und die Lederindustrie ist, wird sie nicht unappetitlich werden, aber ist wirklich äußerst unappetitlich. Da guckt man besser nicht so genau hin. Ansonsten hat man nie wieder Lust, mit Lederprodukten irgendwas zu machen.
Wegen den Gerben oder wegen den Tieren?
Ja, also wegen der gesamten Lieferkette. Okay. Die Tiere, das Gerben und auch der Umgang danach, es ist äußerst eine der, also es ist sehr ineffizient und sehr ausbeuterisch und da leiden alle Beteiligten und es gibt kaum eine nachhaltige, also sehr, sehr wenige und sehr kleine und sehr nischige nachhaltige Alternativen. Und dann hat sie sich das angeschaut und hat sich in das Thema reingefuchst und verkauft jetzt Leder aus Jagdwild und Jagdwild und hat daraus, um das irgendwie zu kommunizieren, dass das ein tolles Produkt ist, was im Grunde ein Abfallprodukt ist. Also ich stehe dem nicht unkritisch gegenüber, nur um das hier als Beispiel zu erzählen, hat sie dann daraus auch Produkte gemacht, um zu vermitteln, wie wertig das eigentlich ist. Und da sind eben so Schrotlöcher drin, was einfach ein was das Material mit sich bringt. Das heißt, als Gestalter muss man damit irgendwie umgehen und das einbauen.
Und das ist eine Story. Interessante,
das ist die Story. Total gut. Genau, und das wird eben immer zu, weil das so sehr sichtbar ist, immer zu einer Debatte führen und auch zu einem kritischen Umgang damit. Das heißt, sie ist darüber gestolpert und hat ihre erzählt, so jedes erste Semester, da lade ich sie wieder ein und sie erzählt die Geschichte, weil es einfach interessant ist, wie man als Modedesign Absolvent eigentlich über das Stolpern, über so ein Problem auch seinen Weg zum Beispiel in eine Gründung finden kann.
Was ich immer versuche zu machen, ist Technologien, Entwurfstechnologien, sage ich jetzt mal, oder generell Tools, mit denen wir arbeiten, nur so ein bisschen anzuteachen und dann eigentlich Raum zu geben, dass die selber gelernt werden. Weil ich glaube, dass wenn man dieses Skill im Studium entwickelt, sich ein Tool selber beizubringen, dann, also sich da so rein zu nerden, und das ist ja heutzutage total einfach, man kann ja jetzt irgendwie alles googeln und irgendwie mit, ach, googeln, der Vater spricht, kann man ja mit irgendwie Chatty sich und Claude Code und sich alles irgendwie so bauen lassen. Da kann man ja total schnell so ein Capacity Building bei sich selber machen und Skill Development und das Tool, was ich gerade brauche, nehme ich ziehe es mir schnell drauf und dann kann ich damit arbeiten. Und wenn Ich selber musste irgendwie, ja, du musstest dieses Werkzeug, das musst du ganz genau können und wir sitzen jetzt hier dabei und gucken dir über die Schulter, wie du das richtig ordentlich lernst und dann hast du alles brav gemacht. Nee, Hauptsache du lernst es selber, dir dein Wissen da zu finden und dir rauszuangeln, weil das wird dir helfen, später adaptiv zu sein. Mhm. Ich glaube, das ist eine wichtige Skill.
Wir machen das so ein bisschen parallel, weil die Erfahrung ist, dass wenn die dann einmal ihr Problem identifiziert haben, was interessant, relevant genug ist, um sich damit zu beschäftigen, dann braucht es eine Bandbreite, also ein Werkzeugkasten an Tools, um relativ schnell das zu verproben.
Und wie bitte kann, zu verproben?
Ja, um ganz schnell in so ein, was weiß ich, clickable Prototype bei bei Mode ist es ja oft irgendwie dann so ein Fit-Sample, also so ein ganz schneller Prototyp, den jemand irgendwie anfassen, anprobieren, Probe tragen kann. Wenn es jetzt um die Materialisierung in ein Modeprodukt geht. Und die neue Generation braucht sehr, sehr schnell diese Übersetzung. Also ne, ich habe ja noch im Handwerk gelernt und so weiter. Im Herrenmaß ist das tatsächlich so, dass man erst im dritten Jahr darf man dann von dem Meister, darf man überhaupt erst den Kugelärmel einsetzen. Vorher wird man, das ist so ganz ritualisiert und man darf erst zum Schluss sozusagen die Königsklasse der Verarbeitungsschritte. So, das war früher in der Modedesign-Ausbildung bei uns auch so. Da hat man angefangen sozusagen mit den Basics, Fundamentals und dann irgendwann durfte man sich so ein bisschen freischwimmen. Ich glaube, dass diese, also so machen wir das. Wir machen ganz früh ganz schnelle Realisationstechniken. Also das ist natürlich, sind so Grundlagen der Gestaltung und Entwurfstechniken. Das kriegt man heute, kann man wirklich, wenn man da Interesse hat, sich ganz schnell drauf tun, sowohl analog als auch digital. Das kann man viel schneller erlernen und auch relativ zügig zu irgendwie kommunizierbaren Resultaten führen, damit ich irgendwem erklären kann, was ich hier meine. Aber wenn es dann um Realisation geht, ne, also so Schnitt, Zuschnitt, Nähen und so, da braucht es, um irgendwie ein testbares Produkt hinzukriegen, schon ein paar Skills. Deswegen machen wir das parallel, dass wir die so schnell wie möglich dazu befähigen, das wirklich zu realisieren. Und dann geben wir dem Zugang, die dürfen immer die Werkstatt benutzen und da wohnen die dann und sind dann am Wochenende da und machen ihre eigenen Projekte und machen das möglichst niedrigschwellig und so zugänglich, dass sie da wirklich Spaß dran haben, das alles zu benutzen und möglichst viel Materialien anzufassen und möglichst oft zu scheitern, sich die Finger zu brechen, Nadeln abzubrechen, die Maschinen zu ruinieren. Ich hoffe, niemand hört hier zu, der
ich hoffe schon,
aber für die Materialbeschaffung zuständig ist.
Nein, also, aber es ist doch okay.
Genau, das heißt, parallel, so dass man, wenn man irgendwie an diesem, mit diesem Problem sich lang genug befasst hat und dem auf die Spur gekommen ist, ganz schnell was prototypen kann, hinter dem man auch steht, das man auch gern zeigt.
Und wenn probiert. Das aber, es ist ja Design und Management.
Genau.
Sind, also es kommen die Gestalterinnen und Gestalter mit einer hohen Planungs- und Organisationskompetenz bei euch raus?
Also das, ne, wenn wir jetzt über diese Berufsfelder, weil die sind sehr breit, das sind Gestalter, die in Design-Teams arbeiten können, aber in der Lage sind, das Ganze auch in Lieferketten zu denken. Das heißt, die machen nicht nur einen Entwurf, sondern die bauen die ganze Lieferkette da drumherum und können sich auch überlegen, dass sie zum Beispiel und wissen auch, dass Denim super wasserhungrig ist und wirklich einen hohen Chemikalieneinsatz braucht und das oft in Monokulturen mit gentechnisch veränderten Saatgut gearbeitet wird und dass es in bestimmten Regionen, in bestimmten, unter bestimmten Kriterien anders möglich ist und bauen dann auch diese Lieferketten und gestalten dann eben auf so einen Raw Denim, der eben wenig Wäsche braucht, wie auch immer. Mhm. Das heißt, das sind Gestalter mit viel mehr Wissen, die eben nicht nur das Produkt gestalten, sondern darüber hinaus. So, das sind aber auch Teamleitungen in Designteams. Das sind aber auch solche Schlüssel oder Schnittstellen, Rollen, die es heute immer wieder gibt. Also die CSR-Manager, also Corporate Social Responsibility, mhm, Abteilungsmitarbeiter, die eine große Designkompetenz haben, die ganz eng mit den Designteams arbeiten können, um sicherzustellen, dass diese Nachhaltigkeitsziele, Nachhaltigkeitsperformance eingehalten wird. Oder das sind Designer, die in Management-Teams arbeiten oder Designer, die im Marketing arbeiten und in der Lage sind, diese unterschiedlichen Sprachen zu sprechen und zu übersetzen, weil im Grunde braucht es ganz zentral eine Change-Management-Kompetenz. Das ist jetzt auch schon wieder so ein Buzzword, aber das ist bei Designern oft unterentwickelt und ganz besonders ist es eben im Sales, im Marketing, im Management auch unterentwickelt. Und daran scheitern dann oft richtig tolle Ideen, gut gemeinte Ideen, super innovative, super nachhaltige Produkte, die möglicherweise der Kunde wirklich gern hätte, die scheitern dann eben an diesen verkrusteten Prozessen in Organisationen und je größer die Organisation, desto schwieriger wird das. Die sind aber auch, um den Punkt zu machen, in der Lage zu gründen. Das wäre ich, glaube ich, als Designabsolventin nicht gewesen. Ich habe trotzdem gegründet und hätte mir wahrscheinlich 10 Jahre an Schmerzen Spaghetti und Tomatensauce für alle am Ende des Monats für eine Woche sparen können, wenn ich das alles gewusst hätte, was ich jetzt weiß. Und wenn ich nicht sozusagen dieser Erzählung aufgesessen wäre, dass man entweder ein kreativer oder ein rationaler Geist sein kann, dass man sich für eine Sache entscheiden muss. Und wir haben ein bisschen die Philosophie, dass man die super gut verbinden kann und dass es ganz viele Rollen in der Kreativwirtschaft gibt, die genau davon profitieren, dass diese beiden linke und rechte Gehirnhälfte in einer Person zusammenkommen.
Wenn du jetzt, du hast gerade von diesem Change Management gesprochen, das, was du gerade beschreibst und was das Kernprofil der Absolventinnen und Absolventen ist, die bei dir und euch mit einem Lied auf den Lippen hinausflattern, dann sind das ja wandelorientierte, fast schon transformationskompetente junge Menschen. Und denen würde ich grundsätzlich sagen, dass die Change-Management-Skills haben. Habe ich dich aber jetzt richtig verstanden, dass das es aber nicht ist, sondern Change-Management ist noch viel deepere Psychologie? Oder was ist ja diese Change-Management-Kompetenz und wie erlernt man sie?
Ja, also das sind ja einmal kreative, nachhaltigkeitsbewegte, die in der Lage sind, neue Organisationen, mhm, zu bauen. Um da ganz kurz dabei zu bleiben, bevor wir zu dem Change Management kommen, was eine Herausforderung in existierenden Organisationen ist. Aber Change Management braucht man auch als Gründer, weil ich trete ja in existierende Systeme ein. Das heißt, ich finde mich dann irgendwie in der Lieferkette wieder, die aber nur so und so funktioniert. Also man kann nur ab 1000 Stück Jeans in Türkei, das ist der nächste, die nächste Region, produzieren, fertig, aus. Wenn ich 50 brauche, geht das eben nicht. Oder ich muss die von Hand nehmen, da kostet eine 3000 Euro. Also das sozusagen diese Realitäten, mit denen das System gebaut ist, die vorzufinden, brauche ich auch Change-Management-Kompetenzen. Das unterschätzt man oft als Gründer, denkt, ich baue das lieber gleich selber, da muss ich da nicht erst irgendwie aufwendig was verändern. Die Herausforderung ist dann oft, dass die ganz tolle Ideen haben und viele davon fände ich echt super, wenn es die gäbe in dieser Welt, aber eben dann aufgrund von Ressourcenknappheit, keiner hat auf einen gewartet, alle Produktionslots sind schon voll, keine Ahnung, man muss für seine zwei Kisten gleich einen neuen Container bestellen und so weiter, alles das, was so passieren kann, muss ich ganz viele Kompromisse eingehen. Am Ende ist leider mein geniales Produkt viel weniger genial, weil ich diesen ganzen Realitäten ausgeliefert bin. Und deswegen braucht es natürlich da Kompetenzen, wie man sowas baut, gestaltet und wie man andere von seiner Idee überzeugt, vielleicht dieses Mal ein bisschen was doch ausnahmsweise anders zu machen und dann am Erfolg beteiligt zu sein. Das klingt viel einfacher, als es ist. In existierenden Organisationen wird man, und also ich meine, das ist so Story of my life, ganz viele Gründe hören, warum was nicht möglich ist. Und wenn man im deutschsprachigen Raum arbeitet, und das ist jetzt, möchte ich nicht verallgemeinern, aber es ist meine persönliche Reise, dann gibt es eine Risk Awareness, wie heißt das? Also keine große Risikobereitschaft.
Aversion, glaube ich. Risk Aversion. Aversion. Oder wie wir auf Deutsch sagen, das haben wir immer Risk schon so averse. Gemacht.
Das haben wir immer schon so gemacht. Das habe ich schon probiert. Das geht nie. Das machen wir nie. Und die, das ist eben auch in den Organisationen so. Das Interessante ist, dass nicht nur aktuell, aber besonders auch aktuell in diesen sich überlagernden Krisen und lang anhaltender Krisenhaftigkeit in den Organisationen die Angst und das Verharren auf dem Status quo auch ganz nachvollziehbar ist bei denen, die irgendeinen Einfluss haben oder die von diesen Veränderungen betroffen sind. Das heißt, egal wie gut meine Idee ist, ich muss unbedingt dafür sorgen, dass alle die, und zwar die einzelnen Personen, so schnell wie möglich von ihrem die Extrameile gehen profitieren, dass sich ihr Einsatz lohnt. Und diese Motivationen sind ganz unterschiedlich. Und das heißt, ich brauche ganz viel Empathie und da funktioniert eben dieser Elfenbeinturm oben auf der Pyramide sitzen und gegeneinander arbeiten überhaupt nicht mehr, sondern ich brauche ganz viele Alliance of the Willing und ganz eine kritische Masse muss ich bauen, damit ich sozusagen meine Innovationen im Unternehmen implementieren kann. Das ist unglaublich schwer, aber alle wünschen sich das.
Hast du Best Practices aus deiner, also Alumnis oder Alumnae, die das gemacht haben? Weil ich habe mir bei dir schon noch mal gerade, was du gesagt hast, diese 80% Footprint aufgeschrieben. Mhm. Ne? Also es ist, natürlich können wir kleine Denim-Kollektionen entwickeln und da einen Beitrag leisten. Ne? Das ist wahrscheinlich auch unterm Longtail wird auch viel stecken. Ja. Aber man muss auch in die großen rein und von innen aufmischen. Und ich glaube, also kannst du das da erzählen irgendwie? Gibt es da was?
Also es gibt Alumni, die unglaublich frustriert sind, weil sie eigentlich wissen, wie es geht und dann trotzdem daran scheitern und dann dauert es viel länger, als sie sich erhofft hatten. Oder merken, dass außer Lippenbekenntnissen da einfach wenig Bereitschaft zur Investition da ist, nämlich weil das nicht incentiviert ist. Ein Beispiel im Einkauf, also das sind die Modemarken, man stellt sich ja so vor, da gibt es Entwurf und dann gibt es eine Sample-Werkstatt, die machen dann wunderschöne Musterteile und dann gibt es dann die Stoffe einkaufen und dann schön in den Händen halten und sich an dem Moodboard hängen und da davor stehen und beratschlagen, welches Schwarz jetzt das die tollste Nuance ist, aber bei den Großteil der Marken, die kaufen also fertig, das heißt, die machen nur einen Entwurf und oder schicken einen Referenzmuster, was sie irgendwo
Creative
anders
her... Creative Buying, habe ich mal gehört, ist der
Creative
Begriff.
Creative Buying, genau. Und dann ist die Realisation eben beim Fertigware-Importeur. Mhm. Und dieses Buying ist oft noch so gestaltet, dass es irgendwie ein Fixum, Honorar gibt, was aber nur irgendwie 60% des Gehalts ausmacht und 40% sind erfolgsabhängige oder verhandlungsabhängige Bestandteile. Das heißt, in der Regel macht hier der Preis, die Preisreduktion, den Verhandlungserfolg. Also je günstiger ich einkaufe, desto eher komme ich, kann ich meiner Familie am Monatsende was anderes als Spaghetti mit Tomatensauce hinstellen. Und das ist natürlich eine Incentivierung, die sämtliche Nachhaltigkeitsansinnen ad absurdum führt und was man natürlich dann als Designer und dafür dann die Frustrationen, kommen dann die Frustrationen hin, weil ich natürlich als Designer oder Teamlead in der CSR-Abteilung keinen Einfluss darauf habe, dass da umgedacht wird.
Weil du wolltest eine positive Geschichte erzählen, Marta.
Ich wollte eine positive Geschichte erzählen. Also, eine tolle positive Geschichte ist ein Absolvent, ich würde mal den Namen nicht nennen, weil ich weiß gar nicht, ob der aktuell arbeitet, der ein Praktikum gemacht hat bei einem großen dänischen so High Street, also so mittleres Preissegment Modekette.
Oh, jetzt können natürlich alle Zuhörenden überlegen, was das ist. Ja. Und jeder hat ein Bild im Kopf.
Und die haben schon angefangen, relativ frühzeitig so 3D-Design-Tools anzuwenden. Also da reden zwar alle davon, aber es ist überraschend, wie wenig das wirklich praktiziert wird in den Unternehmen. Ganz oft sind es aber andere Motivationen, also so ist so Marketing geleitet, warum damit gearbeitet wird. Und er hat aber auch eine Abschlussarbeit gemacht, wo er ganz dezidiert die Nachhaltigkeitsmehrwerte von einem 3D-Design-LED-Prozess unterstrichen hat. Also man kann etwas sehr viel, man hat weniger Sample Loops, man muss viel weniger bemustern, man kann viel akkurater planen und produziert on demand idealerweise nur das.
Weil das bedeutet, dass es digital simuliert, sozusagen. Genau, das ist sozusagen 3D Fashion, das ist so wie Rhino, also bei uns im Industriedesign.
Wie Klo oder Browseware ist es bei uns. Und da kann man eben auch bestimmte Designstrategien anwenden. Das ist in den Unternehmen oft nicht so bekannt, weil diese 3D-Design-Motivation sozusagen woanders sitzt, woanders herkommt, wie Zero-Waste-Pattern-Making. Also ich habe ja einen Stoff, aus dem ich aus einem 2D Teile zuschneide, die ich dann zu einem 3D-Produkt zusammenbaue. Und da der Mensch eben nicht viereckig ist, sondern Rundungen hat, fällt da eben sowas wie zwischen 15% und 30% an Schnittabfall ab, was man ja mitbezahlt. Und da gibt es wirklich eine ganze Community an Designern und Schnittmachern, die das total wirklich zur Meisterschaft gebracht haben und total komplexe Designs machen, denen man das nicht ansieht, wo kein Gramm Abfall abfällt.
Nein, wie können das aussehen?
Sowas kann man. Genau, also Timo Rissanen zum Beispiel, kleiner Tipp, der mittlerweile in Australien lebt und arbeitet, aber lange bei Parsons in New York war, der so ein bisschen, kann man mal nachschauen, der das wirklich ganz stark vorangetrieben hat als eine von ganz vielen Designstrategien. Und sowas kann man natürlich manuell sich irgendwie ranarbeiten und dann 20.000 Mal zuschneiden und dann den Schnittabfall auf 10%, dann auf 5% optimieren. Aber man kann natürlich im 3D-Design sowas erproben, ohne dass man das alles immer materialisieren muss. Also als ein Beispiel. Und er hat es sozusagen diesen Komplex, also diesen Link zur Nachhaltigkeit hergestellt, und hat es sozusagen ziemlich erfolgreich dort die Denke implementiert. Und das hat letztlich dazu geführt, dass die Teamstrukturen andere sind. Also, dass sie nicht horizontal sind, sondern vertikal. Also früher gibt es eben, das gibt ein Design-Team, das ist dann Abteilung Rock und Hose, dann gibt es Abteilung Accessories, keine Ahnung. Und dann wird das weitergegeben und dann gibt es eben die anderen Teams, die so nachgelagert sind, wieder sozusagen diese Erfüllungsgehilfen, die Stufen der Pyramide runter. Und mittlerweile sind die aber vertikal, das heißt, alle, die gehören sozusagen zu einer Produktunit und da gehören dann alle dazu, inklusive Sales und Marketing, die zusammen an dem Erfolg von so einem Produkt und eben auch an so einer Nachhaltigkeitsperformance arbeiten. Und es gibt ganz viel Widerstände gegen so eine Umstrukturierung, ganz, ganz viele. Das müssen wir jetzt vielleicht in dem Detail nicht besprechen, aber das klingt jetzt nach einem No-Brainer, ist aber eine wirklich voraussetzungsreiche und viel Unterstützung braucht man da in einer Organisation, die jetzt von dieser Größe, die so ein paar tausend Mitarbeiter hat.
Und an der Stelle wechseln wir das Thema und reden über den Berlin Fashion Hub und Forn. Das ist mir noch wichtig. Ja. Weil, und das will ich ja nochmal kurz sagen, damit hast du von angefangen und da wäre ich emotional freudig, als du gesagt hast, naja, du hast halt so viele Hüte und so viele Sachen, du forschst, du lehrst, du bist Praktikerin, du bist auch eben mit dem Hub Hubberin oder also du verknüpfst Leute, du bist eigentlich im schönsten Community-Builderin an der Stelle und alles profitiert voneinander. Und das fühle ich ganz doll, weil ich das auch so mache. So ein anderes Milieu, anderes Feld, aber so ist das. Und ich hatte immer ganz lange so ein schlechtes Gewissen, weil ich immer dachte, ah, damit tue ich allen Unrecht. Nämlich die Hochschule leidet vielleicht darunter, dass ich auf dem anderen Ball tanze. Die Community, für die ich mich engagiere, ist sauer, weil ich dann wieder in der Hochschule bin. Unterm Strich würde ich sagen, haben alle viel davon mitgenommen. So, und haben mehr von mir, als wenn ich jeweils nur eins gemacht hätte. Also das so, und ich fühle mich auch besser so inzwischen.
Sehe ich auch so, aber ich muss es ganz stark erklären. Also das ist, das kostet mehr Arbeit, weil man das wirklich transportieren muss und die Sichtbarkeit, das Verständnis herstellen muss. Und das ist etwas, was ich, glaube ich, unterschätzt habe, als ich diese verschiedenen Rollen so zusammengebastelt habe. Weil für mich macht es total Sinn, im direkten Erleben und Erfahren und Teilnehmen eben an diesen ganzen Möglichkeiten, ist das für das Individuum oder für die Organisationen, die da beteiligt sind, nachvollziehbar. Aber für die jeweiligen Arbeitgeber, die das dauert natürlich bei Forn, die mich dafür bezahlen, dass ich das alles mache und dass ich eigentlich den Startups hier eine gute Plattform biete, damit sie wachsen und gedeihen können. So bis dann irgendwie die Erstsemester-Studierenden dann irgendwann mal zu irgendwem hier ins Praktikum kommen oder an einem gemeinsamen Forschungsprojekt mitarbeiten oder dann hier irgendwie als Junior-Talent in die Organisation einsteigen. Das dauert natürlich ein paar Jahre. Das heißt, es ist ein relativ langfristiges Invest und andersrum genauso. Also, dass dann so ein Incubator, der für Impact-Startup-Gründer, um hier mal ein bisschen weiter bescheuert Dinglisch zu reden, um für diese Absolventen von Nutzen zu sein, da hört die Hochschule, auch wenn sie alle immer gern Alumni-Netzwerke pflegen wollen, schon lange nichts mehr von denen. Also das ist, muss ich viel Überzeugungsarbeit leisten, dass sie mich das machen lassen.
So, und jetzt musst du trotzdem nochmal erzählen. Ja. Was ist dieses Fonds? Wie funktioniert das? Was ist deine Rolle da? Was ist euer Impact?
Genau, ich versuche mal so ein bisschen die Motivation dahinter, ohne jetzt eine lange Vorgeschichte runterzubeten, zu rekapitulieren. Also ich mache eigentlich alles, was ich mache, weil ich irgendwann ein Problem hatte. Also ich mache eigentlich Lehre, weil ich als Arbeitgeberin immer dieses Recruitment gemacht habe und irgendwie denen, die dann bei uns eingestiegen sind, immer das Gleiche erzählt habe und dachte, bevor ich mich jetzt hier wiederhole ewig, dann bringe ich das doch einfach gleich einer Gruppe von Studierenden bei, dann sind die dann schon fit und dann kann ich dann, weiß ich auch, wer ist das Talent und dann spare ich mir hinterher Zeit. So, also aus dieser sehr pragmatischen Perspektive und auch, weil ich das hasse, oft dasselbe zu machen und mich zu wiederholen, was so ein bisschen widersinnig klingt, wenn man auch Theoriekurse an der Uni unterrichtet, aber sei es drum. Beim Fashion Hub genauso. Also ich habe ein paar Firmen gegründet und war nie zu dem, was ich da gegründet habe, irgendwie qualifiziert. Ich habe ein IT-Unternehmen gegründet und habe überhaupt keine Ahnung gehabt von IT, sondern war Schneiderin und Modedesignerin. Mich hat dieses Problem so genervt und da war eben eine Software irgendwie dann die richtige Lösung dafür. Und habe in dieser Rolle als Gründerin, und das ist natürlich schon länger her, keine Infrastruktur gefunden, die mir irgendwie die Umsetzung meiner Lösung ermöglicht hatte, sondern ich habe an total vielen bescheuerten Herausforderungen zu kämpfen gehabt und habe da echt viel Fahrtwind eingebüßt und dachte, naja, wenn das so bescheuert ist, obwohl wir wirklich große Probleme haben in der Modewirtschaft und diese Lösungen, die es ja da draußen schon gibt, die aber irgendwie nicht skalieren. Also wir sprechen über Kreislaufwirtschaft in der Theorie, es gibt aber kaum zirkuläre Produkte, sondern der ganze Krempel landet halt irgendwie als Mikroplastik im Ozean. Also offensichtlich fehlt diese Lösung in der Breite und dachte, naja, dann baue ich doch das mit vielen guten Leuten, was mir da gefehlt hätte, was mir da gefehlt hat. Und zwar ein Go-To-Ort, wo nicht alle von Null anfangen, die gleichen Sachen rauszufinden. Ja, alle können bei Null anfangen, einen englischsprachigen Markenanwalt zu finden, einen englischsprachigen Steuerbüro, das mir erklärt, wie alle diese ganzen komplizierten Entitäten funktionieren. Oder ich habe irgendwie ein Go-To-Place, dann können die das alle viel schneller abhandeln und können ihre wertvolle Lebenszeit auf die viel wichtigeren Sachen verwenden. Oder alle rennen individuell los und schreiben 300 E-Mails an die gleichen Hersteller, die einfach 300 E-Mails bekommen. Oder fünf Leute überlegen sich kollektiv was zusammen und haben eine gescheite Auflage, die für einen Hersteller total interessant ist und sorgen dafür, dass der ein resilienteres Geschäftsmodell hat und sorgen selbst dafür, dass ihre Anfrage beantwortet wird. Also so, jetzt ganz pragmatisch. Und das haben wir irgendwann, haben wir eine Studie dazu geschrieben, wo das genau rauskommt, dass es das genau braucht.
Wer ist denn dann aber wir?
Wir, ich früher mit meinem Softwareunternehmen, mit Sketch und eine Reihe von anderen, unter anderem Magdalena Schaffrin, die Neonit gegründet hat. Das war die größte nachhaltige Modemesse der Welt, die es mal hier gab. Mittlerweile nicht mehr. Also so ein paar Akteure, die hier schon lange in der Stadt irgendwie rummachen, die eine ähnliche Hypothese hatten, was es da braucht. Und das hat dazu geführt, nach ein paar Jahren, dass die grüne Fraktion einen Haushaltstitel in das Berliner Abgeordnetenhaus reinverhandelt hat und es dann dafür Geld gab und dann gab es eine europäische Ausschreibung und die haben wir gewonnen.
Mega. Und ich gratuliere. Geile Story.
Und das ist so ein bisschen, aber in der Zwischenzeit, weil wir sind auch nicht alleine, gab es dann auch andere Hubs in Berlin als den Games Hub und den Media Hub. Es hat schon gezeigt, dass also so eine Orte, die Zugang zu Know-how und Infrastruktur und Vergemeinschaftung bieten, ohne dass es eine Zwangsgemeinschaft ist, für so sehr fragmentierte Kreativwirtschaftsbranchen eine richtig gute Idee sind. So, und dann, deswegen machen wir das aktuell. Also wir sind eine eingetragene Genossenschaft. Wir haben eine Community von ungefähr 350 Mitgliedsorganisationen, von denen so ein Drittel, würde ich mal sagen, Berliner und ein weiter großer Umkreis, dann nochmal ein weiteres Viertel so deutschsprachiger Raum, dann nochmal ein Drittel Europa und dann nochmal ein paar außerhalb sind. die alles Mögliche machen, aber die irgendwie ein Interesse haben an Nachhaltigkeit, an Mode als Gestaltungsdisziplin und an Innovation im weitesten Sinne. So. Und das ist von Modelagenturen mit diversen Models mit Behinderung und allen Körperformen und Farben des Regenbogens bis hin zu den Erfindern von Ultraschallfärben oder was auch immer. Und ganz viele Marken natürlich auch und ganz unterschiedlicher Größe. Also wir haben auch ein paar der größten Marken bei uns in der Community. Wir arbeiten zum Beispiel eng mit Zalando, die ein großes Programm sponsern, so eine Design Academy, die wir jedes Jahr machen für 100 Gestalter. Das heißt, wir machen da auch Fundraising und arbeiten auch mit denen zusammen, aber in einer sehr großen Unabhängigkeit und diese Genossenschaftsform, die ermöglicht uns das eben. Ne? Also die haben dann trotzdem nur eine Stimme, unabhängig, wie viel Ressource sie eben eingebracht haben. Und das ist ganz wichtig. Das macht großen, großen Spaß und ist eben so ein Launchpad für die, die entweder tolle Ideen haben und die umsetzen, die wir versuchen, irgendwie in Kooperation zu bringen, damit sie das idealerweise gemeinsam machen, oder die schon an einem bestimmten Stand sind, die wir dann dazu ermutigen, ambitionierter in ihrer Nachhaltigkeit, in ihren Nachhaltigkeitsaktivitäten zu sein.
Also, eine Community aus ganz verschiedenen Leuten und Firmen. Jetzt gebe ich zu, ich habe vorhin auf der Webseite gespickt. Ihr seid ein Coworking Space, also ihr seid ein realer Ort.
Ja.
Wie groß ist der?
Wir haben so 500 Quadratmeter und zwar im Bikini Berlin. Ich gucke hier auf die Gedächtniskirche, Breitscheidplatz. Es ist ganz groß.
Currywurst essen gehen dann.
Ich kann hier tipptopp jeden Tag 100 Mal Currywurst essen. Das ist für mich so ein bisschen befremdlich, ehrlich gesagt, weil ich arbeite in einer Mall am Kudamm. Es ist also wirklich überhaupt kein Off-Ort, aber wir haben 12 Meter Schaufensterfläche. Das heißt, wir machen ja alle B2B, aber hier gibt es eben diesen Endverbraucher. Das heißt, jeden Tag laufen hier 50 Mutti, Vati und Kinder mit der Eiswaffel vorbei und wundern sich, was hier so passiert. Wir haben nämlich auch einen Laden, also das ist dann der... Ja,
so wird die Geschichte erzählt.
Genau. Genau. Das heißt, hier treffen sich alle, hier mogeln miteinander rum. Es gibt es wirklich ein wunderschöner, sehr heller, auch repräsentativer, schön gestalteter Ort mit ganz tollen Möbeln und ganz tollen Designobjekten und einfach wunderbar hier. Aber es ist eben auch alles, was hier entsteht, kann eben dann sehr schnell und niedrigschwellig mit dem Endverbraucher vertestet werden. Das ist, dass man kann hier viele Sachen probieren und auf ein sanftes Bett fallen, wenn man damit scheitert. Mhm. Also kleines Beispiel aus der Praxis. Das ganze Thema digitaler Produktpass Lieferkettengesetz und so weiter. Es gibt umfangreich Regulation und natürlich auch viel Innovation, die da passiert, ganz unterschiedliche Lösungen. Und wir haben bestimmt, würde ich mal sagen, so 10 bis 15 Innovators, die sich mit dem Thema in unterschiedlicher Form irgendwie befassen. Und ein Pop-up Store, der dann diese unterschiedlichen Lösungen miteinander irgendwie probt. Das heißt, Kunden können reinkommen und können mit diesem Angebot irgendwie umgehen, was dazu geführt hat, dass es eine 4% Scanning-Rate gibt. Also nur 4% aller Kunden, die in dem Laden waren, haben in irgendeiner Form mit diesem DPP-Angebot interagiert. War auf jeden Fall nicht das, was man sich so erhofft hatte. Also ein sehr gutes Beispiel für diesen Attitude-Behavior-Gap. 70% interessieren sich für Nachhaltigkeit, nur 10% der verkauften Produkte sind nachhaltig. Also an irgendeiner Stelle fehlt da was. Und dafür ist es ein gutes Beispiel, dass man dann eben nicht erst 10 Jahre entwickelt, ein Patent einreicht und dann irgendwie weltweit ausrollt, sondern hier eigentlich so einen Spielplatz hat und Testfeld, in dem man so unter Realbedingungen eben nicht in Schöneberger Nachhaltigkeitsmarkt Hinterhof Curated Store, sondern hier da, wo die ganzen Touristen vorbeilaufen, die sich dafür nicht interessieren, wenig Hintergrund haben, kann man das erproben, was ganz interessant ist.
Und was hat es mit eurer Microfactory auf sich?
Schön, dass du fragst. Das ist mein Lieblingsprojekt, was ich hier verzapft habe. Es gibt so ein bisschen, wenn wir über nachhaltige Geschäftsmodelle sprechen, das hatte ich vorhin schon so ein bisschen angeteasert, ist es heute so, dass Modemarken ja in Verkehrbringer sind. Das heißt, sie gestalten irgendwas, dann investieren sie vor, produzieren vor, meistens da, wo Arbeit billig ist, irgendwo in Fernost oder in Nordafrika und lagern, lassen sich das liefern und schieben das dann mit viel Aufwand in einen übersättigten Markt rein, was dazu führt, dass nur 40% der Produkte zum Originalpreis verkauft werden und 20% überhaupt nicht verkauft werden, weil niemand braucht so viel Bekleidung. Und das, was es dann braucht, ist nicht unbedingt das, was man sich vor einem halben Jahr überlegt hat, was es möglicherweise dann zu dem Zeitpunkt braucht. Das heißt, es wäre doch irgendwie interessant, mal zu schauen, ob neben Design Make Sell auch Design Sell Make geht und haben dafür so eine Art Demonstration Factory hier gebaut, in der Designer eben 3D designen, das zum Verkauf anbieten und verkaufen und dann materialisieren. Und dafür gibt es hier diese Microfactory. Da stehen große Flachbettstrickmaschinen drin, weil Strick den Vorteil hat, dass man eben nicht erst eine Fläche, also einen Stoff weben muss, den dann zuschneiden, das alles auf Lager halten, sondern man kann direkt aus einem Garn ein 3D Produkt stricken und das ist hochautomatisiert. Also unsere Francesca kann das hier ein Batch auf die Maschinen schicken und dann laufen die hier über Nacht und am nächsten Morgen ist es fertig. Da brauche ich also keine, wie bei Cut and Sew, also wie bei Nähen mit Nähmaschinen, diese ganzen unskilled labor, die da gebückt eben auf diesen vielen Maschinen sitzen, sondern es ist wie 3D-Druck für Bekleidung.
Das ist On-Demand.
On-Demand, genau. Und jetzt kommt der Trick, weil wir ja über Kreislaufwirtschaft reden. Das ist die einzige additive Fertigungstechnologie, die ich ja auch umkehren kann.
Auftrennen.
Das heißt nicht wie auftrennen, genau. Nicht wie bei 3D-Druck, dann ist es da verklebt, dann muss ich das schreddern, dann muss ich das wieder, bei Textil, da geht es immer um die Faserlänge. Also wenn ich das zerschreddere, dann muss ich immer Frischfaser reinmischen. Außerdem ist das alles Mischfaser und dann sind noch Knöpfe drin. Also total kompliziert. Strick kann ich wieder auftrennen, kann das Garn rückgewinnen und wieder verstricken ohne Materialverlust. Und das machen wir hier. Wir machen sozusagen eine zirkuläre Closed Loop Perpetuum Mobile.
Ist das ein Wortspiel, Closed Loop?
Closed Loop. Nee, das ist, so. Das gibt's. Das ist ein Fachbegriff. Das heißt,
nein, das weiß ich schon, aber wenn Clothing macht, falsch verstanden habe.
Okay, also geschlossener Kreislauf, das heißt Textil zu Textil. Vorne schmeißt du deinen Strickpulli rein, hinten kommt ein neuer Strickpulli oder 5 Babybeanies für deine immer zahlreicher werdenden Neffen und Nichten dabei raus, je nachdem.
Pulli-to-Pulli-Prinzip.
Pulli-to-Pulli, genau. Das nehme ich, schreibe ich mir mal auf und werde es mal direkt als Titel für mein nächstes Forschungsprojekt klauen.
Nein, das ist doch genial. Und ist sie auch im Schaufenster, diese Microfactory? Ach, geil. Genau. Und jetzt wieder, ne, diese 4%. Passiert das?
Genau, das passiert, aber wir haben das erst im letzten September in Betrieb genommen. Also es hat über ein Jahr gedauert, weil natürlich machen wir immer irgendwas, wovon wir keine Ahnung haben. Das heißt, ist ja klar, so ist das Leben mit Innovation. Ja, naja, also das ist ja leider der Nachteil von Innovation, dass es eben noch nicht da ist. Und ich habe hier wirklich viele böse Blicke geerntet, als dann hier die Budapester Straße gesperrt werden musste, die Fassade rausgenommen, in einem riesen Schwerlast, Ausgleichsplatten, Gabelstapler und Krangedöns, diese Riesenmaschinen hier reingewuchtet werden mussten. Und dafür musste hier baulich alles Mögliche vorbereitet werden, weil das ja, also das ist ja nicht Desktop-Technologie, sondern Industrietechnik, die sonst irgendwo in Fertigungshallen rumsteht. Aber jetzt sind die da und wir arbeiten schon damit und wir arbeiten auch mit großen Marken, aber auch vielen kleinen und müssen aber trotzdem, deswegen bin ich so viel unterwegs gerade, ordentlich die Werbetrommel rühren, weil dadurch, dass es das noch nicht gibt, fragt es ja auch keiner nach. Das alte Catch-22-Dilemma. Und deswegen brauchen wir ganz viele Marken, aber auch Retailer, weil es ist ja ein super spannendes Retail-Konzept mit den sterbenden Innenstädten. Mach dir doch, bau dir doch deine eigene Gestaltung und Produktion und Recycling mit rein. Dann bist du gar nicht mehr abhängig von irgendwas und kannst deinen Kunden zum Co-Designer und mit Hersteller machen.
Aber wenn ich mir das jetzt mal vorstelle, ist mir jetzt egal, wie lange das jetzt hier dauert, aber ich würde kurz auf dieses Experiment eingehen.
Bitte.
Wir sind in Forst an der sächsisch-brandenburgischen Grenze. Eine Shrinking City. So, ja. Mit einer völlig unbelebten Innenstadt. Jetzt sind 8 Läden zu. Einer ist eine Spielothek, der andere ist ein Döner, der andere ist leer, dann ist ein Waffenladen, dann ist alles zu. So, und jetzt macht dort eine Microfactory auf und das Zielpublikum, nicht zwingend kaufstark, weil dezentraler ländlicher Raum Ostdeutschland, kann da aber hinkommen und dort wird ein Pulli gestrickt, der sozusagen, da sind die Garne, dann kann man sich da vielleicht noch ein Pattern auswählen, und dann habe ich diesen Pulli. So, Preisfrage. Ist es abbildbar, dass das...
Nein.
Okay, schade.
Genau, also das ist auch ein Ziel. Ich war auch in Forst und ich habe...
fuck, ich wollte Forst-Bashing.
Nicht Forst-Bashing. Aber das sehr extremes Beispiel, weil zu spät. Also zu spät für Forst, das hätte man ganz mutig, frühzeitig machen können, als es eben noch... genug
Drive gab.
Junge Leute gab, die sich überlegt haben, bleibe ich jetzt hier mit meiner Familie und ziehe hier meine Kinder groß oder muss ich irgendwo mit meinem ganzen Motivation und Talent irgendwo anders hingehen. Und dann hätte man vielleicht in Forst auch nicht so eine Retail-fokussierte Sache gemacht, sondern hätte sich mit irgendwie... War nicht da Trevira, ist es nicht auch in Forst oder da in der Nähe, also dieser Chemiefaserbude?
Das kann durchaus sein, ja.
Da hätte man sich mit denen lokal zusammengetan und hätte gesagt, pass auf, wir machen hier eine lokale Lieferkette für eine alternative Chemiefaser, die wir hier aus Abfällen der Holzwirtschaft oder Abfällen aus der Molkerei oder was auch immer da ist und bauen hier was richtig Superes und machen dazu eine richtig tolles Living Lab im Herzen von Forst und laden alle dazu ein und bilden hier auch Leute aus und so weiter. Dafür wäre es vielleicht denkbar gewesen, aber eigentlich ist dieses Konzept, was ich da gerade beschrieben habe, eine Lösung für konsumstarke also urbane Räume. Also da, wo verbraucht wird. Ja, also Berlin hat verbraucht, habe ich nicht parat vorbereitet, steht irgendwo in meinen 3000 Notizdateien, wie viel Tonnen oder wie viel Millionen Stück Bekleidung Berlin so verbraucht und was mit dieser Bekleidung passiert, nämlich werden weniger als 1% wieder zu neuen Textilien recycelt. Das heißt, hier wird ein Problem, hier gibt es ein Problem und die Kosten dafür werden externalisiert. Das heißt, irgendwo wird der Boden ausgetrocknet, weil wir irgendwo Baumwolle in Monokulturen anbauen, die wir dann hier irgendwie als Jeans tragen. Oder irgendwo ist der Aralsee natürlich schon längst ausgetrocknet, weil in Usbekistan so viel Baumwolle angebaut wurde. Shit happens. Deswegen wird jetzt irgendwas anderes ausgetrocknet oder verschmutzt. Aber wir haben sozusagen das Problem, was diese Abhängigkeit von diesen globalen Materialströmen produziert. Das lagern wir eben an andere Regionen aus. Und dieses Bewusstsein dafür nimmt aber zu und die Nachfrage nach Alternativen nimmt auch zu. Aber der Markt macht das Angebot eben noch nicht, weil er sagt, die Kunden sind nicht bereit, dafür mehr auszugeben. Also an irgendeiner Stelle kickt wieder dieses Attitude-Behavior-Gap-Thema rein. Das heißt, wir haben hier mehrere Profiteure. Das eine ist, sind die nachhaltiger konsumieren wollen, aber nicht so richtig verstehen, wofür sie jetzt eigentlich mehr ausgeben. Und das ist die Hypothese, die eben da mehr in den Prozess einzubinden. Und das andere ist, dass die Regulation die Inverkehrbringer dazu verpflichtet, eben ihre getragenen Produkte zurückzunehmen, so ungefähr wie das bei Elektrogeräten ist. Das heißt, diese Inverkehrbringer haben jetzt das Problem, dass sie damit irgendwas anfangen müssen und dieses Aufkommen dieser Post-Consumer Bekleidungsprodukte ist eben da, wo der Konsum stattfindet und das ist eben geballt in den urbanen Räumen. Das heißt, dort läuft das alles auf, dann kann man das exportieren und verklappen, dann landet das irgendwo anders und erzeugt da die Probleme, aber eigentlich will der Gesetzgeber, dass die dort sozusagen wieder zu neuen, idealerweise Textil zu Textil recycelt werden, weil das ist sozusagen das Anstrebenswerteste. Also erst reuse, also getauscht, repariert, weiterverkauft, aber irgendwann dann upcycled oder recycelt, weil irgendwann ist wirklich das Ende der Lebensspanne erreicht, egal wie viele Zyklen es gedreht hat, das Produkt. Und das passiert eben da, wo viele Menschen sind und wo viele Menschen Sachen tragen und die Hand haben. Das heißt, es gibt hier eine Notwendigkeit, diese Verwertung dort zu organisieren, wo sie stattfinden, wo der Gebrauch stattfindet.
Aber das scheint eine kritische Masse zu geben. Also wir fahren jetzt wir steigen jetzt in Zug von Forst nach Cottbus. Wären wir da schon soweit? Fast nicht, ne? Potsdam müsste man.
Also du hast natürlich recht mit der Kaufkraft. Vielleicht fangen wir so mit Low-Hanging-Food an. Wie setzt sich das durch? Okay. Wir haben natürlich dann auch so unsere Innovation-Adoption-Kurve, wo wir dann die Early Adopter und die Late Majority haben. Zweitens, deswegen sind hier die Early Adopter eher die die LoHAs sind, die Lifestyle of Health and Sustainability, also die schon vegetarisch sind und schon irgendwie mit dem Zug fahren und von Flugscham durchdrungen sind, die sind vermutlich eher offen dafür und sorgen dann auch dafür, dass es eine kritische Masse erreicht und von diesen Microfactories eben an jeder Ecke welche gibt, sodass diese Angebote einfach viel günstiger und zugänglicher werden. Und dann ist sozusagen in der zweiten, erst ist Berlin, Paris, London, New York, dann ist Potsdam,
Magdeburg
und dann kommt erst Cottbus und dann kommt vielleicht erst Forst.
Fair enough, weißt du? Also ich glaube, das ist ja auch total okay. Aber das war genau meine Frage, wie diese Microfactories eigentlich aktuell in dieser Dichte mit diesen Manufakturprozessen hier fast, also ist ja eigentlich eine Micro-Manufactory irgendwie, ne?
Genau. Und das um hier nochmal so ein bisschen Streusel drauf zu streuseln, weil man sich natürlich fragen kann, ihr da in eurer Nische, wen interessiert es überhaupt, dass hier so eine Person sich irgendwie einen neuen Kaschmir-Pullover, der auf jeden Fall dreistellig gekauft hat, der dann noch wieder dreistellig kosten darf, bei euch durchexerziert. Die Idee ist, eine wirklich Alternative zur Massenproduktion durch eine Vernetzung von Microfactories herzustellen. Ja, wir brauchen ganz viel von denen, die miteinander vernetzt sind. Das ist so ein bisschen dieses Flyer-Alarm-Prinzip, die, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, aber die hatten keine eigenen.
Nee, die haben Druckereien. Das gebrokt in sich.
Also die hatten so ein Fulfiller-Netzwerk und dann gab es irgendwann ein paar tausend, konnten auch Copyshops um die Ecke sein, also die, die gerade irgendwie über Nacht das Papier in der Maschine hatten und Maschinen-Downtime, die haben dann irgendwie die 800 Flyer gedruckt und die andere Bude 100 Kilometer weiter haben dann die Poster gemacht. Also dieses Thema Decentralized Distributed Manufacturing. Und dann gibt es dann eben in Forst möglicherweise die Bude, um jetzt aus diesem Forst-Shaming, aus dieser Forst-Shaming-Falle zu entkommen, sind dann vielleicht die, die mit diesen lokalen Ressourcen, lass mal irgendwie Pulp aus der Papiermühlenfabrik, da ist doch Leipa, ist in Schwedt, ist es da nicht in der Nähe, bisschen nördlicher, in der Nähe von Prenzlau, also gibt es viel Papierherstellung. Vielleicht ist dann die Forstbude, die die Regeneratfaser verarbeitet aus den Abfüllen aus der Forst- und Papierwirtschaft. Und das ist deren Spezialgebiet. Und wenn ich jetzt als Marke irgendwie eine Kollektion von 50 verschiedenen Produkten habe, dann werden eben sozusagen die, die für Forst passen, nach Forst geschickt. Und die, die hier Kaschmir sind, die können bei uns im Bikini über Nacht umgesetzt werden. Als Idee.
Ich bin unglaublich begeistert von dir, Marte. Ich bin dezent verknallt. Du bist unfassbar schlau. Aber wir müssen jetzt Stopp machen, okay, weil sonst reden wir noch 100 Jahre weiter und kommen von Forst. Dann sind wir dann in Polen und dann müssen wir über Bulgarien sprechen. Und müssen dann wir haben auch. Wir wieder ein Problem, weil wir, also dann, wo kommt das Leinen her? Dann sind wir in Kasachstan. Und dann wieder im Aralsee, ne?
Also, ja, ich kann ja noch mal kommen, irgendwann.
Unbedingt. Oder wir kommen, ich komme mit meinen Studierenden zu dir.
Bitte darum.
Eine Sache noch.
Ja.
Mist, jetzt fange ich doch noch mal von vorne an. Was ist mit Open Source?
Ha, sehr gut. Richtig gute Frage. Ich versuche mich kurz zu fassen. Mhm. Also, wir versuchen alles zu veröffentlichen, was geht und machen so viel wie möglich zugänglich. Der Transparenz halber, der Ehrlichkeit halber, muss man aber auch sagen, dass wir das nicht immer unsere Partner überzeugt bekommen. Mhm. Weil, also auf der einen Seite ist es proprietäre Technologie, also das ist natürlich Industrietechnologie, die ist überhaupt nicht so gebaut, dass die mit irgendwem anderen spricht. Da hat sich das im Textilmaschinenbau, ist das überhaupt kein Konzept, was sich durchgesetzt hat. Und da bin ich einigermaßen pessimistisch. Deswegen bauen wir so Brücken, ne? Also wir bauen so Dinge, die sind manchmal echt so ein bisschen hemdsärmelig, damit die miteinander reden und die unterschiedlichen Plattformen auch miteinander sprechen. Da arbeiten wir dran. Und das, was wir selber entwickeln, mit ganz vielen anderen schlauen Leuten, das machen wir Open Source verfügbar, aber jeweils diese Anschlussstellen sind eben nicht immer so verfügbar. Und gerade wenn wir mit sehr markenbewussten Partnern arbeiten, also zum Beispiel arbeiten wir auch mit Luxusmarken, die daran, die eben sehr gute Materialien haben, die noch viel Wert haben und deswegen ist es für sie interessant, diese Materialien möglichst in hochwertige neue Produkte zu übersetzen, was so bei Fast Fashion, bei ganz billigen Materialien eher ein schwieriges Konzept ist. Und die sind bisher noch schwer davon zu überzeugen, das öffentlich zugänglich zu machen. Weil die natürlich auch in puncto ihrer Nachhaltigkeitsperformance mit anderen in Wettbewerb stehen. Und deswegen ist gut, dass du das ansprichst und ich werbe hier dafür ausdrücklich und lade alle ein, die Lust haben, mit uns zu arbeiten und offen für eine Zugänglichmachung sind, ins Boot zu kommen.
Mega geiles Schlusswort. Marte, ich danke dir ganz herzlich. Liebe Zuhörende, alles, was Marte gesagt hat, steht in den Shownotes. Nicht alles, aber vieles. Wir versuchen ganz viel. Lohas war wieder ganz fantastisch. packen wir da alles, nicht alles, rein. Danke, Caro, dass du das machst. Und an dieser Stelle sage ich tschüss, liebe Hörende. Musst du jetzt auch sagen.
Tschüss, liebe Hörende.
Ciao. Hurra, hurra, ein Design-Podcast der Burg.